Unser Predigtext möchte ich heute mal in einen abgesteckten Zusammenhang setzen. Wir lesen deswegen den letzten Vers aus dem Kapitel 2 des Propheten Zephania bis zum 8. Vers des Kapitel 3 und werden, so Gott will, am kommenden Sonntag dann den Rest dieses Propheten betrachten. Das ist die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sagte, ich und sonst gar nichts. Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere? Jeder, der an ihr vorübergeht, wird zischen, wird höhnisch seine Hand schwenken. Und dann eigentlich unser Text für heute. Wehe der widerspenstigen und befleckten, der bedrückenden Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind Prahler, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Völker ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet, ich habe ihre Straßen verwüstet, dass niemand darüber zieht, ihre Städte sind verheert, dass niemand da ist, kein Bewohner mehr. Ich sprach, möchtest du mich nur fürchten? Möchtest du Zucht annehmen? Und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Alles, was ich über sie verhängt habe. Allein sie haben sich früh aufgemacht, haben alle ihre Handlungen verderbt. Darum harret auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzerrt werden. Punkt. Von welcher Stadt ist hier die Rede? Von der Stadt Jerusalem. Von welcher Stadt ist die Rede im Vers 15 des Kapitel 2? Von Ninive. Babylon war da noch nicht auf der Höhe seiner Macht. Deren Zeit kam erst. Von Ninive. Es geht beinahe übergangslos von dem Gerichtswort über eine Stadt über zum Gerichtswort über die nächste. Wie kommt das? Ja, nee, ich glaube nicht. Die Sorglosigkeit, das ist das, oder die Selbstüberschätzung, die Ninive zum Verhängnis geworden ist, ist noch was anderes als die Gottlosigkeit und Gotteslästerung der heiligen Stadt. Dass das so übergeht, hat den Zusammenhang, dass man normalerweise aus einem Strafgericht über andere lernen müsste. Das ist nämlich das, was Gott in dem Urteil über Jerusalem einbezieht. Wir haben das hier im Kapitel, Vers 7 gelesen. Ich sprach, möchtest du mich nur fürchten, möchtest du Zucht annehmen? Und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Es gibt ja das Sprichwort, dass man sagt, aus Schaden wird man klug. Aber das trifft offenbar nicht für alle Menschen zu. Und wenn es heißt, aus Schaden wird man klug, meint das ja nicht nur aus eigenem Schaden, sondern auch aus dem Schaden anderer. Zur normalen Würde eines Menschen gehört, dass er vergleichend Schlussfolgerungen ziehen kann. Sonst müsste jeder von uns jeden Fehler machen. Und dann wäre jegliche Strafe oder jegliche Justiz eine sinnlose Sache, würde sich in Rache erschöpfen. Das Ziel ist ja eigentlich Besserung, Abschreckung, dass andere nicht denselben Mist bauen. Und so wie es in unserer Zeit vorkommt, dass Leute nicht lernen aus den Fehlern anderer, ist es damals schon gewesen. Und es ist eine Sache, die einem Urteil, man muss fast sagen, einer Vernichtung vorausgeht, wenn einer nicht lernt aus den Fehlern anderer. Es ist nämlich normal, dass wir nicht erst alle Fehler selber machen, sondern dass wir aus den Tatsachen, dass jemand anders einen Fehler macht, die Schlussfolgerung ziehen sollten, dass wir uns vorsehen. Das ist nicht nur in der Welt so, das ist nicht nur eine Grundregel des gerechten Miteinanders, sondern das ist unter dem Volk Gottes in besonderer Weise so. Gott will, dass wir aus dem Gericht über andere den Schluss ziehen, dass er zu fürchten ist, damit das Gericht nicht über uns kommt. Seit vielen Jahren, seit wir in dieser Arbeit mit Schwersuchtkranken stehen, kann ich das beobachten, dass dasselbe Prinzip gilt, dass es Menschen gibt, die lernen aus den Fehlern, die andere machen, und wiederholen sich immer nicht. Und es gibt andere Menschen, die lassen sich durch nichts abschrecken. Die beobachten, die kriegen mit, dass jemand, der rückfällig wird, dabei sein Leben verliert und machen ein paar Wochen später dasselbe. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Das kann man schwer nachvollziehen. Und doch gehört es zu den offensichtlichen Problemen des menschlichen Zusammenlebens, dass es Leute gibt, die sich nicht warnen lassen. Ich denke, unser heutiger Text sagt uns, wann das auftritt und in welchem Zusammenhang das steht. Deswegen freue ich mich, dass wir anhand dieser alten Propheten ein Verständnis kriegen können, wie solche merkwürdigen Zusammenhänge von Lebensuntüchtigkeit auftreten. Wehe der widerspenstigen und befleckten der gewalttätigen Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zurechtweisung angenommen, auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott hat sie sich nicht genaht. Vier Dinge, die als Kennzeichen erstmal aneinandergereiht sind, wie man auf solche hartherzige, verhärtete Widerspenstigkeit überhaupt kommen kann. Auf keine Stimme hören, das ist das Erste. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Es gehört zu den allerersten Qualifikationen, die ein Mensch hat, dass er lernt, die Stimme von Menschen nicht nur zu hören, sondern eben auch zu unterscheiden. Und man kann es bei jedem kleinen Kind beobachten, wie unterschiedlich das auf Stimmen reagiert. Ich habe ja selber einige in meiner Familie erzogen, eigene Kinder, und viele fremde Kinder in meiner Familie gehabt. Und eine Sache lässt sich immer beobachten, ein Kind, was widerspenstig ist, zum Beispiel gegen freundliche Aufforderungen meiner Frau, hört in der Regel, gerade wenn ich mich zurückhalte und nicht auch gleich da mit einsteige, wenn ich nach einer gewissen Zeit, wenn ich erstmal beobachte, ob sich das irgendwie erreichen lässt, wenn ich das mit einer strengen Stimme sage. Normalerweise hört derjenige dann. Schwierig wird es, wenn einer gar nicht mehr hört. Wenn vielleicht erst ein Gleichaltriger oder ein etwas Älterer, dann ein Erwachsener, dann noch ein anderer Erwachsener und dann jetzt derjenige, der die letzte Verantwortung eindringlich und sanft und streng und zum Schluss bestimmend redet und das Kind blockt. Es es will nicht auf irgendeine Stimme hören. Dann ist diese Widerspenstigkeit schon weit fortgeschritten und wenn man das dann nicht überwindet, ist die Zerstörung eines solchen Menschen irgendwann die beinahe unausbleibliche Folge. Wenn es dem Kind immer wieder gelingt, der Stimme oder den Stimmen auszuweichen, die es korrigieren, verhärtet sich im Laufe des Erwachsenwerdens so, dass es macht, was ihm jeweils in den Sinn kommt. Und dann kommt irgendwann sowas Zerstörerisches, dass derjenige nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn man sagt, also man darf nicht trinken oder keine Drogen nehmen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann triffst du auf junge Leute, die so verhärtet sind, schon in diesem Zustand. Also schon in diesem Alter. Und so fest geworden, dass die auf solche logischen Dinge nicht mehr hören. Und es kann passieren, dass sie als Fahrer oder Beifahrer ihr Leben enden, lange vor der Zeit, die Gott ihnen eigentlich zugemessen hat. Das ist so ein Beispiel, dem wir im Alltag nicht selten begegnen. Dabei ist es erst die eine Möglichkeit, auf keine Stimme zu hören. Es gibt noch eine Steigerung, keine Zurechtweisung anzunehmen. Ich bleibe mal wieder bei diesem Beispiel. Junge Leute, die sich so festgelegt haben, kommen irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt. Dann ist es völlig egal, mit welcher Stimme der Richter spricht, ob der das eindringlich oder langweilt, ob streng oder sachlich seine Stimme ist, dann ist die Zurechtweisung dasjenige, nämlich das Urteil, was über den ausgesprochen ist, die einzige Möglichkeit, die noch was verändern könnte. Und auch dort beobachtet man Leute, die lassen sich beeindrucken. Und andere, die lassen es an sich abfallen. Meistens gibt es vorher noch verschiedene Stufen, schon Polizei oder jemand Mediator oder jemand vom Amt oder irgendein Psychologe oder ein Therapeut, der mit demjenigen schon sehr konsequent geredet hat und die Folgen aufgezeigt hat. Und es gibt auch dort Leute, die lassen das an sich ablaufen. Keine Zurechtweisung annehmen. Dann auf den Herrn nicht zu vertrauen. Gestern war für mich ein eindringliches Erlebnis, als Werner gegangen ist, zu beobachten, dass dieser Sachverhalt erfüllt ist. Alles, die anderen beiden Dinge waren schon vorausgegangen. Und auf den Herrn nicht zu vertrauen, kann man zum Beispiel daran ablesen, dass obwohl jemand Gott kennt, obwohl jemand das Evangelium gehört hat und auch zu Zeiten darauf reagiert hat, im Zweifelsfall und im tiefsten Inneren er nicht von ihm was erwartet, sondern von sich. Der Vorwurf, den er mitgemacht hat, ist, du glaubst nicht an mich. Ich musste beinahe lachen, weil ich sage, natürlich, ich glaube doch nicht an dich. Wie denn? Wo du hunderte Male Versprechen gebrochen hast? Wie sollte ich an dich glauben, wenn du eine Chance hast? Dann, weil ich an den glaube, an Jesus Christus, der alleine treu und zuverlässig ist. Und wenn du den in deinem Leben hast, hast du eine Chance. Und nur dann. Und dann wird es praktisch für uns. Ist das unser Vertrauen? Ist Gott unser Vertrauen? Glauben wir an diesen, der zuverlässig und treu ist? Oder ist unser Vertrauen so auf uns selber, dass wir, auch wenn wir uns selber schon 100 Mal enttäuscht haben, wir immer noch das nächste Mal denken, aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Irgendwie muss ich mich noch mehr zusammenreißen. Dann vertrauen wir nicht auf Gott, sondern auf uns selber. Und werden notwendigerweise wieder scheitern, und wenn wir es 1000 Mal versuchen. Weil in uns nicht diese Fähigkeit ist, unser Leben so auszurichten, dass es gelingt. dieses Hören, diese Fähigkeit und Bereitschaft zur Einsicht bedingt notwendigerweise, dass wir unser Vertrauen auf uns selber aufgeben und einem Vertrauen, der stärker ist als wir. Das meint mal gerade nicht mangelndes Selbstvertrauen. Das ist eine andere Beschädigung. Mangelndes Selbstvertrauen ist an sich kein Schaden. Aber mangelndes Gottvertrauen ist ein zerstörerischer Schaden. Weil das, was man als Selbstvertrauen bezeichnet, eigentlich die Würde ist, die Gott uns gibt. Ein Mensch, der Gott vertraut, hat automatisch eine gesunde Beziehung zu sich selbst, weil er seine Würde aus Gott zieht und von ihm sich wieder schenken lässt. Und weil die Herrlichkeit, so wie das die Bibel sagt, deren wir ermangeln, weil wir die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten, nicht erreichen, schenkt er sie uns. Stellt er unsere Ehre wieder her. Aber dann weiß ich genau, das kommt von ihm. Und ich bin ein dankbarer Mensch und einer, der sich leiten lässt, der hörend bleibt und der sich korrigieren lässt. Wenn wir aber unser Vertrauen auf uns selber setzen, müssen wir notwendigerweise scheitern. Deswegen können wir auf niemandes Versprechen zählen. Wenn einer sagt, ich ändere mich, naja, ich höre das. Schön, wenn das meint, dass die Bereitschaft dazu da ist. Aber wenn derjenige meint, er kriegt das dann mit seinem eigenen Willen gesteuert, dann wird er notwendigerweise die Erfahrung machen, das reicht vielleicht für diesen Moment. Aber am nächsten Morgen sieht es schon wieder ganz anders aus. Deswegen muss unser Vertrauen in Gott sein. Deswegen muss ich, wenn ich merke, ich bin am Ende mit meiner Weisheit, ihn suchen. Und da sind wir am vierten Punkt. Ihren Gott hat sie sich nicht genaht. Wir haben das ja schon am vergangenen Sonntag gelesen. Das Grundübel, was wir im Vers 1 des Kapitel 2 gelesen haben, ist genau das. Rafft dich zusammen, rafft euch auf, du Nation, die nicht nach Gott verlangt. Und wir haben das gesehen, den Zusammenhang, den schon andere Propheten angesprochen haben. Ich habe euch mit diesen und jenen Gerichten konfrontiert, Zurechtweisungen konfrontiert und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Wenn wir Gott nahen, und das ist schon eine Zumutung für unser Ego, wenn wir Gott nahen, dann als solche, die umkehren. Es ist also nie so, dass wir irgendwie losstürmen und sagen, so, ich bewältige mein Leben so nach meinem Plan. Und dann, lieber Gott, wenn mir mal so danach ist, dann komme in meine Nähe und bestätige das. Wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir gerade von unseren eigenen Laufwegen weg und umkehren zu ihm. Das mutet er uns zu, ihr Lieben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so wenige Leute umkehren. Warum so wenige Menschen richtige, echte Erfahrungen mit ihm haben. Weil sie diese Zumutung sich nicht aussetzen. Dass Gott unsere Wege in Frage stellt. Dass Gott, wenn er in unser Leben eingreift, unserem Hochmut entgegentritt, unsere Verlorenheit nicht in Selbstmitleid abrutschen lässt und sagt, ach du Ärmster, will ich dir mal wieder aufhelfen und dir zum besseren Selbstbewusstsein verhelfen, sondern wartet, bis wir mit uns, mit unseren eigenen Wegen und Plänen und Ideen am Ende sind und ihn fragen. Das ist eine demütigende Erfahrung, wo wir doch alle am liebsten herrschen wollen und wo wir doch diejenigen sein wollen, die sagen, wie es lang geht. Vor allem auch ihm sagen wollen, wie es lang geht. Das ist zutiefst im Menschen drin und ist auch aus seinem Volk nicht auszurotten. Eine verrückte Sache. Das Erste, als Gott Mose das Gesetz gegeben hat, ist, dass sich Israel in Gott macht und sagt, siehe Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Die haben keine der geschichtlichen Tatsachen geleugnet. Die haben keine Gottlosigkeit in dem Sinne gepflegt, wie wir uns Gottlosigkeit vorstellen, dass man sagt, ach, ich ziehe seine Existenz in Zweifel. Ihre Gottlosigkeit bestand darin, dass sie sich ihren Gott Jahwe verfügbar gemacht haben. Und wenn wir das beobachten, ist es heute nicht anders. Nur, dass es dann nicht Jahwe, sondern Jesus ist. Oder der liebe Gott. Wir basteln uns, wie heißt das ganze Gottesvolk, basteln uns zu gerne unseren Gott so hin, wie wir das wollen. Wie er für uns angenehm, erträglich, berechenbar ist. Und nicht, wie er uns herausfordert und uns ans Ende unseres eigenen Weges führt. Aber genau das ist der Preis und gehen wir diesen Weg nicht, dann steht über unserem Leben dasselbe Urteil, widerspenstig, befleckt und gewalttätig. Ja, nun kann ich sagen, wollen wir das? Da werden wir alle sagen, natürlich nicht. Aber es wird gar keinen Weg daran vorbeigehen, wenn wir an einem dieser vier Punkte vorher scheitern. Nochmal. In der direkten Konfrontation jetzt werden wir alle sagen, nee, so will ich ja nicht sein. Aber es wird notwendigerweise dazu kommen, wenn diese vier Kriterien nicht überwunden sind. Ich sage es nochmal. Wenn wir auf keine Stimme hören, wenn wir keine Zurechtweisung annehmen, wenn wir auf den Herrn nicht vertrauen, sondern auf irgendwas anderes und wenn wir Gott nicht suchen. Oder wenn wir Gott nicht suchen. Es ist nicht nur die Summe, sondern jeder einzelne dieser Teile. Und andersherum, sage ich mal, es könnte für uns der praktische Weg sein, dass wir um Gott zu begegnen und um dem Scheitern aus dem Weg zu gehen, wir genau diese Schritte für uns üben, auf die Stimmen zu hören, die uns zur Korrektur gegeben sind. Zur Rechtweisung anzunehmen und nicht von uns wegzustoßen und zu sagen, was hat er denn für eine Ahnung von meinem Leben? Unser Vertrauen auf ihn zu setzen und dann zu entdecken, das muss ich jeden Tag neu, das kann ich nicht wie eine Konserve machen. So nach dem Motto, einmal getauft, immer gerettet oder einmal seine Sünden bekannt und dann bin ich damit fertig oder einmal mein Leben Jesus übergeben und dann muss es doch gut sein. Sondern das ist eine tägliche Praxis. Und den Herrn zu suchen, oder wörtlich heißt das sogar, ihm zu nahen, das mündet notwendigerweise in dem, wie wir den Gottesdienst begonnen haben, nämlich im Lobpreis. Ich nahe Gott. Ich könnte auch zu Hause auf dem Sofa liegen. Ich könnte mir den Sonntag sonst irgendwie gemütlich machen, wahrscheinlich vom Fernseher, so in unserer Region. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen letzten Schritt vermeiden können. Gott zu nahen heißt nämlich gerade nicht nur, ich suche meins, sondern das heißt zuerst, ich suche seins. Ich bin hier ihm zur Freude. Nebenbei merke ich, es tut mir gut, es baut mich auf, es macht mich selber fröhlich. Aber ich nahe Gott. Na, wer naht ihm nicht gerne? Wer naht ihn nicht gerne? Ich meine jetzt nicht mit Namensnummer. Der Sünder naht Gott nicht gerne. Weil es dem Sünder in der Gegenwart Gottes schlecht wird, unheimlich wird. Heiß und kalt. Bedrängend. In Jakobusbrief heißt es ja, Naht euch. Ich muss dann wörtlich mal zitieren. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott erwartet, dass wir uns auf den Weg zu ihm machen. Dann begegnet er uns. Aber das hat, ja, das ist Jakobus 4, Vers 8. Und das bedeutet, reinigt die Hände, ihr Sünder. Macht nicht so weiter. Ganz praktisch ist es ja so. Ich wundere mich immer über Menschen, die das aushalten, den ganzen Tag mit schmutzlichen und lebrigen Fingern durch die Gegend zu rennen. Wenn man die begrüßt hat, ist es unangenehm. Echt, echt. Es gibt nicht wenige Leute, denen begegnet man merkt, die reinigen ihre Hände ganz natürlich, weiß nicht. Wenn du es näher kennst, beobachtest, es ist auch was in ihrem Inneren ganz ähnlich. Es gibt Dinge, die sie fühlen sich im Schmutz eher wohl als in der Sauberkeit. Das sollte nicht so sein. Wirklich. Wenn ein Mensch sein Herz gereinigt hat, kriegt er auch ein Gespür dafür, wenn er körperlich schmutzig ist und fühlt sich so nicht wohl. Ich habe das bei einer unserer Kinder entdeckt, als kleines Kind, wirklich, wenn die noch so sonst im Mutter und im Dreck rumkriechen. Das war der Tochter so unangenehm, die hat sofort aufgehört zu spielen. Die war so klein, die konnte sich noch nicht selber waschen, da musste man sie immer wieder waschen, manchen Tag 10 Mal. Sobald die irgendwie sich beschmuddelt hat, hat sie sich nicht mehr wohlgefühlt. Ich finde, das ist eigentlich eine Qualifikation. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt die Hände nicht mehr schmutzig machen sollten, vielleicht die Arbeit deswegen vermeiden, weil wir sagen, ich könnte dabei dreckig werden. Es meint, dass wir nicht ein Wohlgefallen am Schmutz haben sollen. Ich kenne andere Leute, die sind nie aus ihrer Kleidung rausgegangen. Buchstäblich sind denen die Socken an ihren Füßen verfault. Es war ein unerträglicher Gestank, wenn man mit denen irgendwie zusammengetroffen ist. Die Wohnung musste entkeimt werden. Und so war auch ihr Leben nie gereinigt, nie aufgeräumt, nie neu geworden. So ein Mensch kann zwar mal vorübergehend aufhören zu trinken, aber kann nicht frei werden, weil dieses Innere sich nicht verändert hat. Und das, ihr Lieben, soll anders sein. Wenn wir Gott nahen, wird das diesen Nebeneffekt haben, dass wir es im Schmutz nicht mehr aushalten. Dass wir eine Sehnsucht danach kriegen, nach Reinheit. Und noch eine Sache hängt damit zusammen, reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir werden, wenn wir Gott nahen und wenn wir Gott suchen, notwendigerweise irgendwann aus dem Zweifel heraustreten müssen. Es gibt ja eine Zeit im Leben nicht weniger Christen, dass sie überzeugt sind, der Zweifel ist ihnen praktisch von Gott gegeben und die müssen da durch. Das stimmt nicht. Sein Wort sagt, der Zweifelnde empfängt nichts. Und der Mann des Frevels verlasse seine Gedanken. Wenn wir Gott nahen, bedeutet das praktisch. Wir müssen uns trennen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, dass wir eben auch solche zerstörerischen und den Glauben beeinträchtigenden oder vernichtenden Gedanken loslassen. Nochmal. Wenn wir Gott nahen, bedeutet das auch, dass wir alle den Glauben schwächenden oder beeinträchtigten Gedanken loslassen. Wenn wir das nicht tun, verhärten wir und werden wir widerspenstig. Das ist enorm wichtig. Es gibt viele Leute, die sind angegriffen in ihren Gedanken und in ihren Empfindungen und denken, sie müssen das immer irgendwie mit sich rumschleppen. Das Gegenteil ist wahr. Wir müssen uns davon trennen. Alles, was gut, alles, was wohllautend, alles, was gerecht ist, dem denket nach, alles was rein ist. Das ist eine Menge, die aufgezählt wird, Philipper 4. Dem denket nach. Und der Friede des Christus, der höher ist als alle eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Der Friede Gottes, der größer ist, höher ist als eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das bedeutet aber, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr denke, dass ich nicht mehr nachgrübel und dass ich mich auch dem Grübeln nicht überlasse, sondern es beendet. Das gehört zum Erwachsensein, als natürlicher Mensch und als geistlicher erst recht, dass ich bestimmte zerstörerische Denkprozesse beende. Das ist extrem wichtig, ihr Lieben. Es darf nicht so sein, dass wir länger unseren Glauben beeinträchtigen lassen durch Ungehorsam, Ungerechtigkeit, Distanz zum Wort Gottes. Es ist enorm wichtig, dass als solche, die Gott nahen, unser Denken gereinigt wird. Weil wir Menschen sein sollen, voll Glaubens. Wie wird man voll Glaubens? Dass wir immer dann, wenn wir ein Wort des Unglaubens in uns haben, ein Wort der Verdammnis, ein Wort des Hasses, dass wir das konfrontieren mit dem Wort Gottes und besiegen durch das Wort Gottes. Es gibt unter uns Leute, die das trainiert haben, die das im Rahmen ihres Genesungsprozesses geübt haben, das Wort Gottes als Bekenntnis zu sprechen, in bestimmten Situationen, wo der Kopf aus Gewohnheit oder aus Schwachheit vollgemüllt wird, durch Lügen, durch Halbwahrheiten, durch Dinge, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Und wir müssen das überwinden durch das Lammesblut und durch das Wort seines Zeugnisses. Diese beiden Dinge. Das ist einmal, dass ein anderer die Strafe zu unserem Frieden getragen hat. Das ist die Basis überhaupt unserer Rechtfertigung. Das ist das, was ich dem Teufel zuerst zu sagen habe. Falsche Adresse, hier wohnt dein Meister, hier wohnt der Chef, hier wohnt der Heilige und Gerechte. Bei dem hast du angeklopft. Dann wird er von euch fliehen. Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Das heißt es wirklich. Widersteht ihm. Lasst es nicht zu, diskutiert nicht mit ihm. Konfrontiert ihn mit dem, der in euch wohnt, mit Jesus Christus. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Dann gehen wir Wege des Glaubens. Dann tun wir Werke des Glaubens. Dann wird Gott geehrt, weil wir nicht mit unserer eigenen Unfähigkeit uns auseinandersetzen, sondern mit seiner Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Das ist unser natürliches Amt. Und das ist Teil dieser Botschaft des Propheten, ihr Lieben. Ich füge ja nicht irgendwas dazu, sondern das sind diese Worte der Korrektur, die bis auf den heutigen Tag auch für uns gelten. Das Verrückte ist, dass dieses Wort eben nicht nur an einzelne Menschen zu richten ist, sondern in diesem Fall an eine ganze Stadt. Wie kann eine Stadt so sein? Ja, wie kann? So ähnlich wie eine Region so oder so sein kann. Wir kommen ja aus verschiedenen Gegenden. Und wenn man an einer Stelle eine Weile gewohnt hat, dann kriegt man den Geist dieser Region mit. Entweder die Mehrzahl der Menschen sind freundlich, aufgeschlossen, hartherzig, bösartig. Und hier hat es zu dieser Zeit die ganze Gottesstadt so erwischt, dass sie widerspenstig, befleckt und gewalttätig geworden ist. Das war nicht zufällig. Das war zuerst durch ihre leitenden Persönlichkeiten so geworden. Das wird auch im nächsten Vers angesprochen. Wenn wir in die Geschichte gehen, zur Zeit Zephanias, dann hast du eine Menge von Königen, die böse waren. Manasse in erster Weise. Von dem es heißt, dass er die Stadt Jerusalem von einem anderen Ende bis zu ihrem anderen mit Blut gefüllt hat. Ein echter Despot. Der Sohn eines gläubigen Mannes, der Sohn Hiskias, gezeugt in den 15 dazu geschenkten Jahren. Ich habe, als ich mich mit der Geschichte befasst habe, gedacht, ob das nicht der eigentliche Grund ist, warum Gott Hiskia wegnehmen wollte. Aber auf sein Betteln hin, dass er sagt, ach ja, ich habe doch nie was Böses gemacht, ich habe dir doch immer gedient, schenkt Gott ihm noch 15 Jahre dazu. Und in den noch 15 Jahren passieren zumindest zwei furchtbare Dinge. Er zeugt einen Sohn, der die längste Regierungszeit überhaupt in Israel hatte, nämlich 60 Jahre lang war der König. Und sowas von böse, dass er in dieser Regierungszeit das endgültige Gericht Gottes über diese Stadt festmacht. Und in diesen 15 Jahren öffnet er zweitens die ganzen Schätze Gottes den babylonischen Spähern. Er hat vorneweg in seinem Dankgebet, als der Prophet Jesaja ihm sagt, dass Gott ihm noch 15 Jahre dazu schenkt, gesagt, ich will von jetzt an vorsichtig leben alle meine Tage. Wörtlich heißt es in der Elberfelder Übersetzung, ich will sachte wallen. Also so richtig gemütlich gar keinen Fehler mehr machen. Er hat sich vorgenommen, ab jetzt mache ich keinen Fehler mehr. Und zwei Dinge geschehen, die sind, wenn man so will, die größten Fehler, die man sich denken kann. Und da war er sicher überzeugt, dass es gar keine waren. Ich sage mal so, der Versuch, Fehler zu vermeiden, ist die größte Garantie, dass wir welche machen, wo wir überhaupt nicht damit rechnen. Deswegen mag ich das nicht, wenn jemand sagt, ich will alles richtig machen. Oder wenn ich merke, dass einer sich mit solchen Fragen quält, ist das nur richtig oder falsch? Das ist eine falsche Frage an sich, ich sage das mal so. Denn das ist diese alte satanische Versuchung, die schon auf Adam gekommen ist. Esst von der verbotenen Frucht und ihr werdet wissen, also ihr werdet gut und böse unterscheiden können. Das heißt, ihr wisst dann, was richtig und falsch ist. Und dann ist der Tod zu ihnen gekommen. Der wusste es und der Tod ist gekommen. Deswegen muss für uns als Gläubige eine andere Frage stehen. Ist das, was ich tue oder will, ist das Leben? Dient es dem Leben? Nicht, ist es richtig oder falsch? Ich sage mal so, jede Sache ist richtig oder falsch. Wirklich, jede Sache ist richtig oder falsch. So wie eine Münze zwei Seiten hat, kann ich je nachdem, von wo ich das angucken, jede Sache beurteilen als richtig oder falsch. Anders ist es, dient etwas dem Leben oder nicht. Das ist eindeutig. Ihr kennt diese Geschichte, im Mittelalter lebt ein Bauer mit seinem Sohn ein Stück außerhalb der Stadt und eines Tages läuft ihm ein wertvolles Pferd zu. Ach, kommen die Nachbarn zu ihm, sagen, hast du ein Glück, dir ist so ein teures Pferd zugelaufen. Der Bauer sagt, ich weiß nicht, ob das ein Glück ist. Erstmal habe ich nur ein Pferd. Am nächsten Tag schickt er den Sohn auf den Markt, um das Pferd zu verkaufen. Unterwegs scheut es, stürzt den Sohn vom Pferd runter und entspringt wieder. Kommen die Nachbarn wieder und sagen, ja, du hattest recht, das ist ein großes Pech. Jetzt hast du das Pferd nicht mehr an deinen Sohn, hat sogar das Bein gebrochen. Er sagt, ich weiß nicht, ob das ein Pech ist. Ich weiß nur, ich habe das Pferd nicht und mein Sohn hat das Bein gebrochen. Eine Woche später kommen des Königs Werber und ziehen durchs Land und heben alle junge Männer aus. Alle müssen in den Krieg ziehen, außer der natürlich, der das Bein gebrochen hat. Ach, sagen die Nachbarn wieder, hast du dein Glück. Wisst ihr, wir wissen das nicht, ist das gut oder schlecht. Aber haben wir Vertrauen zu Gott, dann werden wir merken, dass er uns auf dem Weg des Lebens führt. Und zwar ob das angenehm ist oder nicht. Das ist das, was gefragt ist. Dahin ruft er uns. In dieses Vertrauen, in diese Nähe, in die Gegenwart. Nicht zu sagen, ach, so müssen wir es machen. Das ist richtig. Nein, was willst du, dass ich tun will? Und ich stehe dir ganz zur Verfügung. Und wenn ich es mal nicht überblicke, dann habe ich das Vertrauen, dass du mich führst. Und ansonsten will ich gerne lernen, wie du mich führen willst, indem ich höre, indem ich Zurechtweisung annehme, indem ich dir mein Vertrauen schenke, indem ich dich suche. Das ist der Weg. Und dann lesen wir, wie, ich habe ja gefragt, wie kann eine ganze Stadt, oder die Frage, wie kann eine ganze Region so abirren, dass das Gericht Gottes darüber sich vollzieht? Wie hier, ihre Obersten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Ihre Richter sind Abendwölfe, die für den Morgen nichts übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum und tun dem Gesetz Gewalt an. Wieder vier Kriterien. Was heißt das, wenn die Obersten Löwen sind, brüllende Löwen? Sagt man sich, ach, das ist doch das, was bis heute in den Wappen von vielen Adelsfamilien oder Königreichen ist. Da ist doch ein Löwe drin, ist doch was Gutes, oder? Das kann man so sagen, wer brüllt, der denkt nicht mehr. Aber vor allem heißt es, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Wann brüllt ein Löwe?
Eigentlich, wenn er
Hunger hat. Genau. Wenn er Hunger hat, wenn er was verschlingen will. Der Löwe brüllt, das heißt, die Tiere zittern. Das ist dann, da wo Löwen leben, dann wissen, dass die Tiere, jetzt geht auf Raub aus. Und wehe, wenn es soweit ist, wehe, wenn es soweit ist, dass die obersten Leute sind, die auf Raub aus sind. Völlig egal, welche Gesellschaftsordnung, völlig egal, welches politische Lager, wie einer Region, wie einem Landstrich, wie einem Land, wie einer einzelnen Stadt, wenn die Leute, die das Sagen haben, ihren Vorteil suchen. Weil das dann diese dämonische Dimension kriegt, eine satanische Dimension. Das klingt tatsächlich immer an. Ihre Obersten sind brüllende Löwen, heißt, die lassen sich vom Teufel bestimmen. Es heißt an anderer Stelle, wohl dem, dessen Land Fürsten hat, die den Herrn suchen. Es geht jedem Land gut, wenn es eine fromme, eine gottesfürchtige Regierung hat. Das ist der Aufschwung, den die Bundesrepublik nach dem Krieg genommen hat. Die Väter des Grundgesetzes waren zuerst und zutiefst Gott verpflichtet. Und deswegen ist das Wohl des Menschen in Respekt Gott gegenüber die Wurzel des Grundgesetzes. Deswegen ist es gefährlich, wenn man diesen Gottesbezug aus der europäischen Verfassung weggelassen hat. Deswegen ist es zu sehen, dass es ein Land wie Polen, wo die Regierung Gott fürchtet, und zwar auch gerade und gerade diese liberale Regierung gegenüber der vorherigen erzkatholischen, im europäischen Raum erkennbar besser als den anderen, die sich längst dem Gewinnstreben hingegeben haben. Das polnische Volk hat geführt durch seine Regierung, sich eben nicht an diesem hemmungslosen Kapitalismus beteiligt. Ich finde das erstaunlich und eigentlich lernenswert für den ganzen EU-Raum. Aber ich denke nicht, dass da die Regierung von alleine drauf kommt. Ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Es gibt einen Psalm. Da ist von demselben Sachverhalt die Rede. Psalm 59. Lass uns da mal hingucken. von David ein Gedicht, als Saul sandte und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Saul war der damalige König und damit der oberste Vertreter des Rechts. Das ist eine andere Struktur wie heute. Man würde sagen, als König hatte er gleichzeitig eine Funktion wie der Generalbundesanwalt, der nicht nur als oberster Ankläger, sondern eben auch als Instanz gesetzt ist, um dem Recht Geltung zu verschaffen. Und der sendet, um einen Gerechten zu töten. Und David beschreibt es so, Vers 6, am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und rings umgeben sie die Stadt. Sie aus ihrem Mund sprudeln sie Böses hervor, Schwerter sind auf ihren Lippen. Denn, wer hört? Und weiter, Vers 14, und am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und rings umgeben sie die Stadt, sie schweifen umher nach Speise, sie übernachten, wenn sie auch nicht satt sind. Oder sie übernachten, können nicht satt werden. Es gibt, so wie das dort von solchen Abendwölfen die Rede ist, die so hungrig sind, dass die abwarten, ob sie noch irgendwen erwischen, der sich in die Stadt noch nachts flüchten will. So gibt es offenbar Menschen, die lauern, wen sie schaden können. Und wehe, wehe, wehe im Land, wenn die Justiz in diese Rolle schlüpft. Wir können das beobachten in Venezuela, wir können das beobachten in Weißrussland. Wir haben das selber in unserem Land früher erlebt. Wir können es auch heute wieder beobachten. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Frau, die in einer Lebenskrise, also in einer alleinerziehenden jungen Frau, die als ihr Vater starb, weil sie selber eine Behinderung hat, ihr Kind für kurze Zeit in eine Pflegefamilie gegeben hat. Und Jugendamt und Gericht haben sich zusammengerottet, um ihr das dauerhaft zu entziehen. Man fragt sich, wie geht sowas? In solchen Land wie bei uns, wo wir uns an ihre Seite stellen werden, um diese Sache zurückzudrängen. Aber es ist ein Sachverhalt, ein Fakt, dass es auch heute Richter gibt, die sich gegen den aufmachen und zusammenrotten, dem sie ja eigentlich Recht verschaffen sollen. Das ist ihre Funktion, das ist auch ihr Amt von Gott. Und wehe einer Stadt, wehe einer Region, wehe einem Land, wenn sich das dreht. Wenn die Richter zu denen gehören, die Unrecht tun, die Gewalt haben. Wir kennen das auch, Siegerjustiz. Es gibt dafür Begriffe. Korruption. Aber das sind die Sachverhalte, die damals schon unter dem Zorn Gottes standen und die uns ermutigen müssen, wenn wir solchen Dingen entgegentreten. Ihre Propheten sind leichtfertig. Oder, man kann das auch noch anders übersetzen, ihre Propheten sind Prahler. Es geht ihnen um sich selbst. Was für eine Verehrung im Volk Gottes, und ich sage mal nicht nur im Volk Gottes, auch in einem politischen Volkskörper. Wenn dessen Propheten, was sind die Propheten der Politik? Die Philosophen, die Vordenker. Wenn sie sich nur noch selber bespiegeln. Es gab immer Weise, also wirklich Männer voll Weisheit, Menschen voll Weisheit, müssen nicht nur Männer sein. Aber ich sage es mal so, einfach halb. Es gab immer schon Männer der Weisheit, die nicht unbedingt gläubig waren. Gamaliel war so ein Mann, ein Vordenker seines Volkes zur Zeit des Apostel Paulus. Unter den Griechen, unter den Römern, unter denen, auf die sich unsere Schulweisheit beruft, gab es große Männer. Das waren keine Gottesfürchtigen zuerst. Oder Christen, vielleicht im näheren Sinne. Aber die ein wirkliches Herz hatten für das ganze Volk. Und Gott kann sich und will sich solcher Leute immer wieder bedienen, zum Segen anderer. Kores war einer, ein Heide, ein Perser. der weitergedacht hat als viele Gläubige in seiner Zeit und der zum Segen geworden ist für die halbe Welt. In unserer Zeit könnte man Gorbatschow meinetwegen als solchen sehen. Der weitergedacht hat als viele um ihn herum. Der ein endloses Kriegsrüsten damit beendet hat. Der eine neue Zeit eröffnet hat. Aber, und der den Preis dafür bezahlt, der in der Beliebtheit abgestürzt ist auf Null, der für sich selber und für viele der damaligen Nomenklatur nichts übrig behalten hat. Es geht Millionen Menschen besser, aber für ihn selber und für manche, die sonst diese gehobene Stellung gehabt hätten, ist es schwieriger geworden. Wehe einem Volk und ganz besonders wehe dem Volk Gottes, wenn seine Vordenker, wenn seine Propheten ihr eigenes im Sinn haben. Und das vierte, und die Priester, die das Heiligtum entweihen. Ich denke, das ist wirklich auch heute unserer Zeit. Vom Propheten erwartet man Weisung und vom Priester, dass er das Heilige unterscheide, heißt es dann beim anderen Propheten. Was heißt Heiliges unterscheiden? Es muss, Heiliges ist das, ist die Sache Gottes. Heilig heißt ja nicht zuerst mit so einem Kränzchen über den Kopf rumzurennen, sondern heilig heißt dasselbe wie das Reserviertschild früher auf den Restauranttischen. Schon besetzt, obwohl derjenige noch nicht da ist. Für jemanden in Beschlag genommen. Das ist die Funktion eines Priesters, dass er sagt, das gehört aber Gott. Damit kannst du nicht machen, was du willst. Der in einem Volk und in seinem Verantwortungsbereich, und das bedeutet für uns, ich sage das mal den Männern, für uns vor allem in der Familie, weil wir ein königliches Priestertum sind, dass wir dort die Sache Gottes festhalten. Notfalls gegenüber unseren Ehepartnern, auf alle Fälle aber gegenüber unseren Kindern und immer auch gegenüber den Gästen. Dass nicht wir uns dominieren lassen und sagen, naja, wir halten möglichst zusammen und damit suchen wir den geringsten Widerstand und den kleinsten, finden den kleinsten Nenner, sondern was dient der Ehre Gottes? Und bitteschön, in unserem Verantwortungsbereich ist das das Erste. Das ist priesterlicher Dienst. Wehe, wenn ein Priester das aufgibt. Wehe, wenn ein Familienvater diese Sache nicht im Blick hat. Dann gibt ihr den Segen auf. Ich sage das den Frauen wieder und vor allem den Unverheirateten. Sucht euch nur einen Mann, der die Sache Gottes zuerst festhält. Es lohnt sich sonst nicht. Es wäre ein Schaden auch für die eigenen Kinder. Die Sache Gottes zuerst. Das ist oft unbequem, nebenbei gesagt. Für einen Priester war vieles im Leben unbequemer als für andere. Die hatten eine spezielle Tracht. Die hatten bestimmte Begrenzungen. Die konnten nicht auf jeden Unglücksfall Rücksicht nehmen. Die waren, wenn sie im Dienst waren, war es ihnen nicht erlaubt, zum Beispiel an irgendeinem Begräbnis teilzunehmen. Ich sage das mal nur speziell. Sie waren auf eine Speise, Vorschrift in besonderer Weise, eingeschränkt. Und sie hatten es anderen gegenüber noch festzuhalten. Das ist kein einfacher Dienst. Und wehe, wenn sowas aufgegeben wird. Und wehe, soweit es ist in der Kirche, dass man die Sache Gottes hinten anstellt. Hauptsache, man kommt an. Hauptsache, man eckt niemand an. Hauptsache, man verletzt nicht die Gefühle der Muslime oder wem auch immer. Da wird die Sache Gottes aus dem Zentrum gerückt. Der Herr ist gerecht. Und zwar in ihrer Mitte. Das ist das Faszinierende. Mitten in dieser Ungerechtigkeit. Und das ist auch eine ganz große Hoffnung, ihr Lieben, für uns. Mitten in den extremsten Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit bleibt eine Sache. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Gott ändert sich nicht. Das heißt, mitten in diesem allgemeinen Verfall kann man sich nicht drauf zurückziehen und sagen, na, machen doch alle. hat man keine Chance, kann man nichts dagegen unternehmen. Mitten da drin ist der Herr mit seiner Gerechtigkeit und stellt sie morgen für morgen ans Licht. Er fehlt nicht. Wisst ihr, was das heißt? Und das hat sich ja so in dieser Zeit, in der das geschrieben ist, als auch bis auf den heutigen Tag so bestätigt. Mitten in den verkommensten Umständen, weil Gott dort ist und bleibt, kann der, der ihn sucht, ihn da drinnen finden. Wenn rundherum auch alles zerstört ist, wenn die Gottesfurcht auch im Allgemeinen niedergerissen ist, bleibt er selber morgen für morgen treu und beständig und erlebbar. Das ist die große Ermutigung in solchen Zeiten des Abfallens. Das ist diese Sicherheit, die Gläubige haben, wenn sie glatt verfolgt werden. Dass Gott, der treue Gott, in der Mitte auch solcher räudigen Umstände bleibt. Er ist da nicht draußen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch, nicht wie die Welt gebe ich euch. Oder mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Also, ich bin bei euch alle Tage bis zur Weltende. Mitten da drin, mitten in der Zeit des Abfalls, mitten in der Zeit des Antichristen, ist der Herr in der Mitte seines Volkes und dort auch zu finden. Und deswegen, wenn jemand leidet unter solchen Ungerechtigkeiten, sobald er sich in die Mitte des Volkes Gottes begibt, wird er Gott begegnen können. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Das ist auch eine schreckliche Sache. Es gibt Leute, die lästern selbst im Angesicht Gottes. Ein Beispiel, im Neuen Testament. Ja. Ja. Ja, das auch. Ich denke später, selbst bei der Ausgießung des Geistes Gottes. Als Gott in gewaltiger Fülle sich offenbart und tausende gläubig sind, gibt es auch noch die Spotten und sagen, ach, die sind doch eben besorgt. Das geht. Das geht, dass selbst wenn Gott sich auf eine mächtige Weise bezeugt, andere sagen, alles Spinnerei. Das ist ein Kennzeichen für Ungerechtigkeit. Wenn sich jemand so festgelegt hat, dass ihm nichts heilig ist, dann hat er sich festgemacht an der Ungerechtigkeit. Und deswegen ist Blasphemie nicht eben irgendeine Bagatelle. Da kann man das juristisch meinetwegen als Bagatelle sehen. Aber für denjenigen, der schamlos Gott gegenübertritt, ist es ein Zeichen einer festgelegten Ungerechtigkeit. Um so eine Leute muss man nicht werben. Die sind dem Gericht verfallen. Gott sagt, ich habe Völker ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet, ich habe ihre Straßen verwüstet, sodass niemand hindurchzieht, ihre Städte sind verheert, sodass niemand da ist und kein Bewohner mehr. Ich sprach, gewiss wirst du mich fürchten, in Klammern, weil du das ja alles mitgesehen hast, und du wirst Zurechtweisung annehmen, dann würde deine Wohnung nicht zerstört werden, alles, was ich über dich verhängt habe, aber sie gingen nun noch früher daran und verschlimmerten ihre Handlung. Das ist das Schwierige in so einer Zeit wie der heutigen, dass Gott redet und handelt und Menschen machen zu. Und dann wird eine Ermutigung gegeben. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute. Wartet auf mich. Denn mein Rechtsspruch ist, mein Urteil ist gefällt, nämlich die Völker zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um ein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, den durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt haben. Und? Macht doch nichts, oder? Wenn Gott ein Urteil gefällt hat, passiert doch sowieso nichts. Das ist die Haltung des einen Teils der Menschheit. Was in der Bibel steht, kannst du da vergessen. Das war damals so, das war zur Zeit Jesu so, das ist heute so. Das hat damals noch 70 Jahre gedauert. Das hat zur Zeit Jesu noch 40 Jahre gedauert. Und es wird heute noch ein bisschen was dauern. Tage, Monate, Jahre, vielleicht wenige Jahrzehnte. Dann wird sich das erfüllen. Das, was Gott ausgesprochen hat, kommt. Immer. Und da muss ich sagen, das kann man nüchternerweise in der Geschichte untersuchen. Wenn man so nicht glauben will, guckt man mal in die Geschichte. Was hat Gott gesagt? Was ist davon eingetroffen? Und da muss man feststellen, alles. Alles. Und das Urteil, was heute verhängt ist, ist über die ganze Welt verhängt. Ich habe das gestern im Internet gelesen. Da bin ich immer so erschüttert, dass ich nicht weiß, ob ich da loslachen soll oder ob es mir die Tränen in die Augen treibt. Es gibt solche Gerüchte, dass wegen eines alten Maya-Kalenders die Welt dieses Mal am 21.12.2012 untergehen soll. Ganz ernsthaft, es gibt Leute, die sich darauf vorbereiten, also nicht irgendwelche so von der Straße, sondern mindestens zwei namhafte Schauspieler haben schon alles gebunkert, um ihre Familie zu retten. Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht verraten. Es gibt ernsthafte Versuche, eine Absiedlung von der Erde hinzukriegen, dass wenigstens eine kleine Elite irgendwo anders hin im Weltraum sich verpflanzt und dort neu anfängt, weil man überzeugt ist, dass das Ganze hier dem Ende entgegengeht. Andere spotten auch darüber. Aber das, was Gott dazu sagt, und was sein Rettungsangebot ist, das will man nicht hören. Die abartigsten Dinge macht man. Oder man lästert darüber und sagt, boah, ging immer schon so weiter, wird ewig so weitergehen. Aber das, was die Möglichkeit ist, nämlich herauszutreten, ihm zu dienen, das ernst zu nehmen, dass er ja ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit vorbereitet hat und dass man das erleben kann, jetzt schon, das will man nicht. Insofern ist jeder von uns auch in der Verantwortung, will er hören, will er Gott vertrauen oder nicht. Ich wünsche mir für mich, für meine Familie, für diesen ganzen Dienst, dass wir in Gottes Wegen bleiben. Amen.